Shimmy Shake. Ohne das Tanzphänomen bliebe jede Erinnerung an die Weimarer Republik hohl. Keine Kulturgeschichte kommt ohne ihn aus. Der Tanz auf dem Vulkan wurde zum Signum der Zeit. Offenbar wurde man sich der Signifikanz von Tanz und Krise bewusst, noch während man die heiße Sohle aufs Parkett legte. Es gab wohl keine Epoche, die dem Tanz ähnlich frenetisch huldigte wie die 20er Jahre und sich dabei gleichzeitig so viel Gedanken über ihn machte. Vom künstlerischen Ausdruckstanz über den Revue-Tanz bis zum Schwurf auf der Tanzdiele. Das Tanzen riss die Menschen mit, veränderte sie, erfand immer wildere Erregungsformen. Man tanzte bald überall, in den vornehmen Cafés wie in den Eckkneipen, selbst im Wasser. An heißen Tagen wiegten sich die Paare bis zu den Knien im Wannsee, während die Musik vom Grammophon erklang oder vom Orchester. Thomas Mann beobachtete irritiert die Generation seiner Kinder. Hier und da tanzen zwei junge Mädchen zusammen, zuweilen sogar zwei junge Männer. Es ist ihnen alles einerlei. Sie gehen so zu den exotischen Klängen des Grammophons, das mit robusten Nadeln bedient wird, damit es laut klingt und seine Shimmies, Foxtrots und One-Steps erschallen lässt, diese Double-Fox, afrikanischen Shimmies, Java-Dances und Polka-Creolas. Wildes, parfümiertes Zeugs, teils schmachtend, teils exerzierend, von fremdem Rhythmus. Mit dem Kriegsende war aus den USA ein Tanzstil gekommen, der halb Europa faszinierte und die Welt des Tanzens besonders in Deutschland revolutionierte. Hatte man sich bislang paarweise in mehr oder weniger gelungenen Drehschwüngen zu müden Klängen über die Tanzfläche geholfen, verbissen bemüht, einander nicht auf die Füße zu treten und die eingeübten Schritte fehlerfrei zu absolvieren, brachte der Shimmy eine ungeahnte Freiheit aufs Parkett. Man tanzte ihn zu aufgepeitschten Rhythmen fast auf der Stelle und ohne sich anzufassen. Das sparte Platz und Peinlichkeiten. War der Saal voll genug, fiel es nicht einmal auf, dass man gar keinen Tanzpartner hatte. Der Individualismus eroberte den Ballsaal, zusammen mit dem Mut herumzuprobieren. War es früher undenkbar gewesen, einen Tanzboden zu betreten, ohne zuvor eine Tanzschule absolviert zu haben, ließen sich die neuen Tänze allein durch Nachahmen erlernen. Man musste keine festgelegten Schrittfolgen mehr üben, ständig geschwurigelt von strengen Tanzlehrern, sondern warf sich einfach mutig ins Getümmel und tanzte los. Die Tanzlehrer gründeten daraufhin 1922 einen Verband, um gegen den Missbrauch der Tanzfreiheit zu Felde zu ziehen und neu entstehende Tänze zu standardisieren. Die Scheu, sich unfertig zu zeigen, sei bei den jungen Leuten völlig verloren gegangen, klagten sie. Tatsächlich schaffte es der Verband, den ebenfalls neuen Foxtrott, der ursprünglich viel Raum für Breaks, Sprünge, Kniebeugen, Spreizschritte und Soli gelassen hatte, zu dem Parkettschleicher zu machen, den man heute unter dem Namen kennt. Der Shimmy bestand im Wesentlichen aus einem Schütteln der Schultern, kombiniert mit einem leichten Vor- und Zurückbeugen des Oberkörpers. Vom damit verbundenen Körpergefühl ist er den Tänzern in den heutigen Clubs viel näher als den damals üblichen Gesellschaftstänzen. Rührend hilflos lesen sich die Erklärungen, mit denen man sich nach dem Krieg auf die neuen Bewegungsmuster afroamerikanischer Ursprünge einen Reim zu machen versuchte. In der 1921 erschienenen Broschüre »Jazz und Shimmy« wurde behauptet, »Shimmy Shake« heiße übersetzt »Schüttle das Nachthemd«. Man braucht die Bewegung, mit der man das Nachthemd von den Schultern schüttelt, nur einmal probeweise zu machen, um die charakteristische Shimmy-Bewegung zu haben. Seinen Ursprung soll der Shimmy in der Gegend des heutigen Kongo gehabt haben. Dort tanzte man in energischen Vibrationen und Wallungen, ohne sich von der Stelle zu rühren. Jeder Teil des Körpers kann unabhängig aktiviert werden. Das setzt die dem einheitlich europäischen Bewegungsideal diametral entgegengesetzte Fähigkeit zur Isolation voraus, erklären die Tanzhistoriker Astrid Eichstätt und Bernd Polster. Hatte man das Schütteln mit den Schultern halbwegs heraus, konnte man auch das Becken, den Pelvis, in Angriff nehmen. Schon war der Shimmy perfekt. Viele Deutsche genossen das befreiende Geschüttel, zugleich war es ihnen suspekt. Aus der historischen Distanz, gelenkt vom späteren Wissen, stellen sich die Tänze der von Katastrophen eingerahmten Weimarer Republik als groteske Totentänze dar, bei dem fratzenhafte Karikaturen mit ihren Prothesen wackeln. Die ekstatischen Szenen auf den Tanzböden erscheinen als eine Art Höllenspektakel, mit dem eine zutiefst gespaltene Gesellschaft ihre Differenzen zu vergessen suchte. Aber auch gesellschaftskritische Zeitgenossen wie Otto Dix, George Gross und viele andere haben in ihren lustfeindlichen Exerzitien wieder und wieder das Treiben in den Tanzpalästen als abstoßendes Gestelze und Gesabber gezeichnet, das mit dem Elend anderer in provozierender Weise kontrastiert. Klaus Mann legte mit einer vielzitierten Passage nach, als er sich 1942 aus der Distanz des Exils an die hüpfende Sucht erinnerte. Ein geschlagenes, verarmtes, demoralisiertes Volk sucht Vergessen im Tanz. Der Tanz wird zur Manie, zur Idee fix, zum Kult. Die Börse hüpft, die Minister wackeln, der Reichstag vollführt Kapriolen. Kriegskrüppel und Kriegsgewinnler, Filmstars und Prostituierte, alles wirft die Glieder in grausiger Euphorie. Man tanzt Hunger und Hysterie, Angst und Gier, Panik und Entsetzen. Aus der Perspektive der späteren Entwicklung ist diese Sicht verständlich. Der Erste Weltkrieg und die Inflation allein reichten schon aus, um die Tanzlust befremdlich zu finden. Die Heimat tanzt auf den Schädeln ihrer Toten. Schluss mit solchen unwürdigen Lustbarkeiten, forderte 1920 der Reichsveteranenverband im Volkswart. Der Abscheu gegenüber dem neuen Hedonismus der Tanzenden konnte gar nicht anders, als sie notorisch hässlich, kiebig, gierig und lüstern zu zeichnen. Aber die Tanzenden selbst fühlten sich auf eine historisch neue Weise frei und bezaubert. Eine nie zuvor gekannte Ausgelassenheit bemächtigte sich ihrer. Der Zeichner und Werbegrafiker Robert L. Leonard, ein leidenschaftlicher Tänzer und Galan wilhelminischen Zuschnitts, war nach dem Krieg unheilbar jazzsüchtig geworden. Sogar sein Hund saufe im Schimmitakt, behauptete er. Der Irrsinn hat gesiegt, frohlockte Leonard. Die Revolution, der Expressionismus, der Bolschewismus im Ballsaal. Ein Riesenkrach, ein wahnsinniger Tanz und jeder wird hypnotisiert. Die ältesten Leute unterliegen der rasenden Stimmung, eine unerhörte Lebensfreude hüpft durch den Saal. Ein Kellner fällt mit einem vollen Tablett, kein Mensch merkt es, das gehört zur Musik. Zwei Gents ohrfeigen sich, gehört zur Musik. Der Schriftsteller Hans Siemsen begeisterte sich für den Schimmi, weil er die Menschen euphorisierte und aus sich herausgehen ließ. Er nahm ihnen die Steifheit und das, was man im Untertanenstaat fälschlicherweise unter Würde verstanden hatte. In der Weltbühne träumte er 1921 davon, was passiert wäre, hätte Kaiser Wilhelm Schimmi getanzt. Und noch eine nette Eigenschaft hat der Jazz. Er ist so völlig würdelos. Er schlägt jeden Ansatz von Würde, von korrekter Haltung, von Schneidigkeit, von Stehkragen in Grund und Boden. Wer Angst davor hat, sich lächerlich zu machen, kann ihn nicht tanzen. Der deutsche Oberlehrer kann ihn nicht tanzen. Der preußische Reserveoffizier kann ihn nicht tanzen. Wären doch alle Minister und Geheimräte und Professoren und Politiker verpflichtet, zuweilen öffentlich Jazz zu tanzen. Auf welch fröhliche Weise würden sie all ihrer Würde entkleidet. Wie menschlich, wie nett, wie komisch müssten sie werden. Hätte der Kaiser Jazz getanzt, niemals wäre das alles passiert. Aber ach, er hätte es nie gelernt. Deutscher Kaiser zu sein, das ist leichter als Jazz zu tanzen. Eine interessante Beobachtung machte Kurt Tucholsky, ebenfalls in der Weltbühne. Als er in einem Berliner Tanzclub eine schwarze Jazzband erlebte, fiel ihm auf, dass die Musiker ganz unpathetisch waren, weshalb es auch nicht richtig sei, sie in bunte Tünis-Kostüme zu stecken. Die Leute sollten in Zivil arbeiten. Sie arbeiten. Es ist das krasseste Gegenteil von Romantik, was sie machen. Sie untermalen den Alltag. Sie wollen den zuhörenden Viehkommissionär, den Postrat, den Blusenhändler, sie wollen sie gar nicht in das lichte Reich der Träume. Lichterreich der Träume erheben, wo es am blauesten ist, sondern sie haben ein tiefes Verständnis für das Gehalt von Frau Piesenwang und für die Konzessionsschwierigkeiten der befreundeten Automobilfirma. Ihre Musik klappert im selben Takt wie die Schreibmaschinen, die das Publikum vor 2 Stunden verlassen hat. Ihr Gesang ist rhythmisiertes Prinzipalsgeschrei und ihr Tanz ist der ums goldene Kalb. Jazzband ist eine Fortsetzung des Geschäfts mit anderen Mitteln. Folgt man Tucholsky, dann entführte der Jazz die Menschen nicht aus der Realität, sondern schaufelte sie nur noch tiefer hinein. Der Tanz euphorisierte ihre Körper und ihren Geist und synchronisierte sie mit dem forcierten Tempo der neuen Zeit. Das euphorisierende Gemeinschaftserlebnis im Ballhaus vertiefte sich noch, als 1925 der Charleston die Tanzflächen eroberte. Soziologisch gesehen könnte man ihn als eine Frühform des Industrial interpretieren, denn er ahmte das Maschinenhafte der Moderne nach. Der Charleston macht den Tanzenden zu einer akrobatischen Gliederpuppe. Auch die Hände sind aktiv. Sie berühren alle Teile des Körpers, wie in Ekstase. Dazu kommen die abwechselnden X- und O-Beine, damit verbunden die nach außen und innen gedrehten Knie und Füße. Der Tänzer kann seinen Rücken beugen oder gar in Hockstellung gehen. Knieknicker, Scheibenwischerfuß, Ruderarme. Der ganze Körper ist in einer ebenso mechanischen wie ekstatischen Bewegung. Charakteristisch sind die Hände, die sich über den einknickenden Knien kreuzen, was die eckige Anmutung des Charleston befördert und die optische Täuschung hervorruft, die Knie, nicht die Hände, würden sich kreuzen. Die komplizierte Verschränkung so vieler isolierter Bewegungen machte den Körper zur Kopie einer Maschine, bei der die einzelnen Glieder reibungslos ineinander greifen. Gelang die Koordination, entstand wie von selbst eine Art Schwebezustand. Aber man konnte dabei auch ans Stolpern kommen. Darin ähnelte der Charleston der täglichen Lebensakrobatik. Musikalisch neigte der Charleston zum Breitwandformat. Die großen Tanzcafés verfügten über Orchester, die alles niederkartätschen und Ruck und Zuck in die langweiligsten Menschen bringen. So der Berliner Reiseführer, was nicht im Baedeker steht, von 1928. Fanfarenartige Bläsersätze, schrammelnde Banjos, ein klapperndes, hartes Schlagzeug und jaulende Saxophone, die das kolbenhafte Gestampfe weich verschliffen. Das gab den Basissound. Sumpfige Passagen von der Geige trösteten das Herz, assistiert vom Akkordeon, während eine jubilierende Klarinette sich aus dem stampfenden Rhythmus erhob und die zappelnden Tänzer frech zum Durchhalten ermunterte. Das Grammophon machte es möglich, dass auch zu Hause und auf der Wiese getanzt wurde. Der Plattenverkauf hatte sich zwischen 1925 und 1929 mit zuletzt 30 Millionen Titeln pro Jahr verzehnfacht. Illustrierte und Zeitschriften empfahlen das Üben vor dem Spiegel. So bewahrheitete sich bald, was Friedrich Holländer in dem Schlager »Ich tanz Charleston« 1926 prophezeit hatte. Alle tanzen Charleston. Wenn du'n kannst, dann kannst'n. Und wenn du'n kannst, dann tanzt'n. Bis morgen früh. Papa tanzt'n, Mama tanzt'n, Tante tanzt'n. Selbst in der Küche tanzt ihn schon die Marie. Ich tanz Charleston, du tanzt Charleston, er tanzt Charleston, wir alle tanzen Charleston. Und was tun sie? Der Charleston war ein ermutigender Tanz. Er feuerte das Ich an und animierte dazu, das eigene Empfinden tänzerisch auszudrücken. Der Ausdruckstanz war auf der Bühne in großer Mode und ein Stück davon konnte nun jeder auf der Tanzfläche realisieren. Vor allem nötigte der Charleston nicht zur Partnerschaft. Ob man sich blamierte oder brillierte, lag ganz beim Einzelnen. Man musste auf niemanden Acht geben, musste nicht fürchten, sich zu verhaken. Man entzückte sich an sich selbst beim Bad in der tanzenden Menge. Es war der Tanz einer entfesselten Lebenslust, einer Selbstermächtigung des Einzelnen, ein Rausch des Individualismus inmitten einer fröhlichen Menge. Vor allem den Frauen kam der Charleston entgegen. Sie mussten sich nicht mehr führen lassen, waren beim Tanzen meist sogar die aktiveren, ausgelasseneren. Es war für Frauen viel leichter und unverfänglicher, miteinander Charleston zu tanzen als etwa Tango, bei dem die Geschlechterrollen klar verteilt waren. Charleston war sportlich und aktionsgeladen. Die Frau wurde nicht mehr über die Tanzfläche geschoben wie eine aufgeputzte Schachfigur, nicht mehr herumgeschwenkt und gebeugt in angedeuteten Gesten der Eroberung. Sie war keine Diva mehr, die der Mann stolz manövrierte. Mann und Frau waren auf der Tanzfläche mit einem Mal absolut gleichberechtigt und gleich gefordert. Schlank musste man allerdings sein und sportlich, möglichst drahtig und gelenkig. Die würdevolle Matrone hatte hier so wenig Chancen wie der hüftsteife Kavalier alter Schule. Busen und ausladende Hüften waren verpönt. Die Modezeichnungen betonten die Bleistiftlinie. Das Charleston-Kleid war oben gerade geschnitten, der Rock setzte erst weit unten an den Hüften an, um, so gut es ging, jede weibliche Linie zu unterdrücken. Während sich die meisten Frauen dem Diktat des knabenhaften Looks unterwarfen und die weniger Schlanken sich damit abfinden mussten, fürderhin démodé zu sein, blieben die Männer stur beim Smoking oder beim Anzug, der im Laufe der 20er Jahre gern oversized getragen wurde. Die Tanzjacke hingegen, die ein sportlicheres Agieren auf der Tanzfläche ermöglichen sollte, konnte sich kaum durchsetzen. Im kühnsten Fall war sie kimonoartig geschnitten, ein rasantes Teil, zu dem die wenigsten Männer den nötigen Mut fanden.